Herren sind herrlich und Damen sind dämlich. Nein, so platt wie unsere Sprache es vermuten lassen könnte, so ist unsere Welt wirklich nicht mehr. Trotzdem, der Umgang von Männern und Frauen ist nicht wirklich entspannt. Und seit dem FDP-Parteitag am Wochenende mit einem sexistischen Witz haben wir wieder eine Diskussion. Ähnlich wie bei MeToo und Aufschrei. Wie schaffen wir also ein Miteinander, bei dem weder Geschlecht noch sexuelle Orientierung eine Rolle spielen? Oder ist das überhaupt gar nicht erstrebenswert? Zoten, Sprüche, Herrenwitze. Die Sexismusdebatte, unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße hier im Studio Susan Schäbli von der SPD. Sie ist Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales und auch die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund. Bewirbt sich bei der nächsten Bundestagswahl im Wahlkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf, hat etwas für Aufregung gesorgt, denn sie tritt bei der parteiinternen Vorwahl gegen den regierenden Bürgermeister Michael Müller an. Herzlich willkommen.
Danke.
Ich begrüße Christoph May. Er ist Männerforscher. Er bezeichnet sich als Pro-Feminist und gründete das Institut für kritische Männerforschung. Herzlich willkommen Ihnen.
Danke.
Zugeschaltet ist uns Wolfgang Bosbach von der CDU, langjähriger Bundestagsabgeordneter. Unter anderem war er Vorsitzender des Innenausschusses und 2015 war er Mitglied der Jury für Miss Germany. Schönen guten Abend, Herr Bosbach.
Guten Abend.
Und ich begrüße Birgit Kelle. Sie ist Publizistin und hat unter anderem einen Verein Frau 2000 Plus. Und der setzt sich für eine neue Kultur der Frau ein. Ihr neuestes Buch heißt Noch normal, das lässt sich gendern. Bekannt geworden ist sie allerdings mit ihrem Buch Dann mach doch mal die Bluse zu in der Sexismusdebatte rund um FDP-Politiker Brüderle. Schönen guten Abend, Frau Kelle.
Guten Abend.
Bevor wir hier diskutieren über die Frage, ja, über Sexismus seit dem Wochenende, wollen wir uns aber noch mal den Anlass genau anschauen. Christian Lindner verabschiedete Generalsekretärin Linda Teuteberg auf dem Parteitag und fand dabei diese Worte.
Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
Frau Schäbli, man hat das gesehen, Frau Teuteberg war nicht amüsiert. Wie fanden Sie es?
Ich meine, der Fall Lindner zeigt eigentlich eins ganz deutlich, dass den meisten Männern gar nicht bewusst ist, wenn sie sexistische Bemerkungen machen. Und dass dieser unterschwellige Sexismus ganz oft da ist, ohne dass ich ihn jetzt für einen Sexisten bezeichnen würde. Und das ist ganz häufig so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Sexismus inzwischen Alltag ist für viele Frauen. Sexistische Anfeindungen, sexistische Bemerkungen. Und viele Frauen schlucken das runter, sagen nichts, schweigen, weil sie keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen oder weil sie keine Lust haben, eben dann als Frau dazustehen, die einfach es überhaupt nicht erträgt, dass sie Komplimente bekommt oder einfach unentspannt ist und nicht easy genug mit solchen Geschichten umgehen kann. Deswegen schweigen ganz viele Frauen. Aber ganz klar, dieser Fall zeigt, dass wir wegkommen müssen von der Einzelfallbetrachtung von Sexismus hin zu der Frage, wie können wir eigentlich Männer einbinden, um genau dieses Problem des Sexismus im Alltag zu überwinden, weil alleine schaffen wir Frauen das eben nicht.
Man muss sagen, Christian Lindner hat sich entschuldigt, hat gesagt, das war nicht als Witz gemeint und es tat ihm leid. Also das ist klar, das hat so am nächsten Tag hat er sich ganz klar dafür entschuldigt und hat es wahrscheinlich auch gesehen, dass es nicht richtig war.
Genau.
Herr Bosbach, war das ein guter Witz von Herrn Lindner? War das so ein Witz, wo man sagt, klar, da kann man einfach drüber lachen?
Also ich konnte da schon deshalb nicht drüber lachen, weil er 2017 eine ganz ähnliche Bemerkung gemacht hatte. Ich glaube, auf einem Kreisparteitag im Rheinisch-Bergischen Kreis. Damals ging es allerdings nicht um Frau Teuteberg, sondern um Claudia Roth. Auch damals konnte das Publikum nicht lachen. So ähnlich war es jetzt auch. Christian Lindner ist ein Profi. Er hätte eigentlich wissen müssen, was aus einer solchen Bemerkung abgeleitet werden kann. Aber ich bin ganz sicher, dass er selber das nicht als sexistische Bemerkung machen wollte. Aber wenn Frau Teuteberg es so empfunden hat, dann war es richtig, dass er sich entschuldigt hat. Ich persönlich halte das allerdings nicht für einen Skandal. Es gibt Dinge, über die kann ich mich mehr aufregen.
Mhm, gut. Frau Keller, wie haben Sie es empfunden? Weil es gibt eine Menge Leute, die sich anders als Herr Bosbach wohl darüber aufregen. Es gibt eine ziemliche Debatte auch bei Twitter seit dem Wochenende darüber. Verstehen Sie diese Aufregung?
Ja und nein. Einerseits würde ich sagen ja, weil dieser Spruch war wirklich sowas von unterirdisch und ich glaube, ich würde ihn allerdings nicht als Sexismus einstufen, sondern irgendetwas zwischen schlechtem Benehmen und Selbstgefälligkeit, weil ich fürchte, dass Christian Lindner sich gerade auf der Bühne, als er diesen Spruch von sich gab, selbst ziemlich gut gefiel. Und überhaupt nicht realisierte, dass das eigentlich ein ziemlicher, wirklicher Altherrenwitz ist. Und insofern würde ich sagen, es ist in meinen Augen gar nicht Sexismus, sondern mehr schlechtes Benehmen im Raum. Gleichzeitig zeigt er jetzt gerade auch die Reaktion auf Christian Lindner, dass der Schuss sowas von nach hinten losgegangen ist. Das heißt, wir sind doch eigentlich gesellschaftlich schon viel, viel weiter, als man vielleicht meinen könnte. Insofern ist die Frage, ob die Debatte nicht gerade etwas aufgebauscht wird wegen eines schlechten Witzes, weil man sieht, die gesellschaftlichen Verhältnisse richten so einen Mann sofort öffentlich hin. Das heißt, eigentlich sind wir schon enorm vorangeschritten, gerade auch wenn man vergleicht, noch vielleicht zu der Brüderle-Debatte, die ja auch die FDP uns beschert hatte. Man sieht, die Gesellschaft bewegt sich massiv in die Richtung, dass Männer heutzutage massiv aufpassen müssen, gerade im öffentlichen Raum, was sie sagen, wie sie sich Frauen gegenüber benehmen.
Und finden Sie das gut oder finden Sie das nicht gut, dass Männer aufpassen müssen?
Ich finde, wie sagen, es ist immer eine Frage des Maßes und das ist immer das Problem, glaube ich, bei allen Debatten, die wir haben und bei allen Sexismusdebatten insbesondere, weil wir feststellen, dass diese Debatten immer nur in den Extremen geführt werden. Also dass wir entweder quasi ganz nicht oder immer Hysterie. Das heißt, jede Kleinigkeit, jeder Spruch, jede unbedachte Bemerkung wird heutzutage zu einem Sexismus hochstilisiert.
Okay, also etwas mehr Gelassenheit, ja. Dafür plädieren Sie, Herr ja. May. Ist das eine Typ? War das eine typische männliche Reaktion, also Herr Bosbach sagte, oder Altherrenwitz ist gefallen als Begriff, war das was, wo man sagt, ja, das passiert halt eben Männern?
Also ein Altherrenwitz ist zunächst mal keine Banalität, sondern solche Aussagen sind sexistisch. In dem Moment, wo er es gesagt hat, war es sexistisch und nach meinem Eindruck hat er sich zurechtgelegt, hat es wiederholt, er ist ein Sexist in dem Augenblick und ich finde, man muss das ansprechen, man muss jede sexistische Aussage von Männern absolut skandalisieren, gerade jetzt in Zeiten nach MeToo. Absolut, man muss es zum Thema machen, man darf hier nicht in Schutz nehmen, man darf das hier auch nicht runterspielen, das ist meine Meinung. Und ich denke, was sich vor allem zeigt, das hat auch Saskia Esken, die SPD-Chefin, im Spiegel vorhin gesagt, dass sich hier Abgründe auftun, auch in Bezug auf Lindner und Merz. Und diese Abgründe sind struktureller Natur. Das heißt, ich habe das nochmal...
Aber Lindner hat sich ja entschuldigt. Können Sie das nicht annehmen?
Sache?
Können
Sie ja,
nicht
sie sagen, das, ja,
okay, damit ist die Sache eigentlich erledigt?
Sicher, er hat sich entschuldigt, aber worauf ich hinaus will, ist, dass er im Grunde in seiner männlich dominierten Partei eine strukturelle Geschichte wiedergibt. Das heißt, die Gründe dafür, dass er so spricht, liegen tiefer. Ich habe das kurz rausgesucht. Der Männeranteil in der FDP und in der CSU liegt bei 79%. In der CDU bei 74%. Die AfD, Männeranteil 83%.
Bei den Mitgliedern.
Und wenn Sie in so einer männlich dominierten Kultur aufwachsen, dann reproduzieren Sie das, dieser Frauenhass, dieser Immanente, den Sie verinnerlicht haben, der wird einfach nur reproduziert. Nun, nach 20 Jahren FDP.
Okay, nun sagt die FDP und eigentlich alle Parteien sagen, wir müssen die Frauen fördern. Frau Czepli, Sie sind eine junge Frau, die in der SPD einen starken Aufstieg gemacht hat, schon eine ordentliche Karriere gemacht hat, jetzt auch weiter will, in den Bundestag will. Würden Sie sagen, da hat sich dann doch auch eine Menge geändert und für Frauen gibt es doch wahnsinnig viele Möglichkeiten?
Wir sind in Deutschland insgesamt nicht nur in der Politik, aber auch in der Politik ganz weit weg von Chancengleichheit. Wenn Sie sich das Parlament anschauen, dann ist es immer noch so, dass die Parteien nicht paritätisch besetzt sind. Deswegen fordere ich ganz klar ein Paritätsgesetz. Ich möchte eine Quote durchsetzen. Wenn Sie sehen, wie die Lage in den Führungspositionen in unserem Land ist, wir sind eins der am weitesten entwickelten Länder dieser Welt. Und trotzdem sitzen zu wenig Frauen in Führungspositionen. Trotzdem gibt es zu wenig Frauen, die das Sagen mithaben. Trotzdem sind zu wenig in unseren Parlamenten. Trotzdem ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwer. Ich sehe das auch bei meinem Kind, wie schwer es ist, alles miteinander zu vereinbaren. Wir haben einiges auf den Weg gebracht. Franziska Giffey im Familienministerium hat etliche Gesetze auf den Weg gebracht, die das Frauen erleichtern, beides miteinander in Einklang zu bringen. Aber da ist noch so ein weiter Weg zu gehen. Und das, was Maya anspricht, das ist struktureller Sexismus, den wir angehen müssen. Warum kann jemand so etwas sagen? Was für ein Klima herrscht davor?
Wie geht es Ihnen denn? Wo erfahren Sie, einen Moment, Frau Kelleck, sofort, wo erfahren Sie das? Also gibt es einen Punkt, wo Sie auch sagen, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Spaß mehr an der Politik, weil ich dauernd auch das erfahre?
Nein, ich habe natürlich Spaß an der Politik und wir müssen alle kämpfen miteinander und nicht nur die Frauen, sondern wir müssen die Männer mitnehmen, um genau diesen strukturellen Sexismus zu überwinden und zur Durchsetzung des Paritätsgesetzes. Ich würde nie sagen, ich habe deswegen keine Lust, aber es ist schon so und nicht nur in der Politik, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dieser Sexismus. Die Politik ist
ein Bereich. Ihnen weniger zugetraut, weil Sie eine Frau sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit ganz anderen Stereotypen, mit ganz anderen Vorurteilen, ich erlebe auch eine Gemengelage aus Sexismus und Rassismus, die extrem ist und die sich nicht nur in den sozialen Medien, sondern ich bekomme Briefe, ich bekomme Mails. Ich erlebe eigentlich jeden Tag Sexismus in meinem Alltag.
Mhm. Frau Kelle, Sie wollten dazu was sagen.
Ja, ich stelle fest, es gibt einfach unterschiedliche Wahrnehmungen, weil ich kann das ganz ehrlich für mich persönlich überhaupt nicht unterschreiben, dass ich feststelle, ich würde in einer sexistischen Gesellschaft leben oder dass wir gerade auch dieses Strukturelle würde ich absolut in Frage stellen, weil es ja auch unfair ist. Es ist allen anderen Männern gegenüber unfair, die sich gerade in unserer Gesellschaft wunderbar benehmen. Wer ständig von toxischer Männlichkeit oder strukturellem Sexismus redet, nimmt ja im Endeffekt, sagen wir mal, eine Sippenhaft neuerdings wieder nach vorne. Und ich würde doch sehr darauf beharren, dass auch ein Christian Lindner persönlich die Verantwortung tragen muss für das, was er sagt und nicht die Männer an sich, auch nicht die FDP. Es ist auch in meinen Augen einfach nur eine schöne Illusion zu glauben, mit mehr Frauen irgendwo würde alles besser werden. Auch unter Frauen, auch in einem Gremien mit 100% Frauen erleben sie Sexismus allerdings in einer anderen Form. Frauen untereinander können sehr, sehr übel sein. Sie können auch Männern gegenüber übel sein. Also das ist, ich halte das schlicht und ergreifend einfach nur für eine steile These, dass wir umgeben sind von strukturellem Sexismus und dass wir das Problem nur strukturell ändern können. Mhm. Weil ich sehe eigentlich ständig überall nur Verbesserung und gute Sachen und ich mache mir eher Sorgen darum, dass wir neuerdings Männer wieder in eine Sippenhaft stecken.
Mhm. Okay.
Wir haben Brüder, wir haben Väter, wir haben Söhne und ich wehre mich dagegen, dass das alles strukturell Sexisten sein sollen.
Herr Bosbach, fühlen Sie sich da in Sippenhaft gesteckt? Fühlen Sie sich falsch beurteilt, weil Sie ein älterer Herr sind?
Ich weiß überhaupt nicht, warum man das eigentlich nicht konkret machen kann. Bei mir hat sich über mein Verhalten noch nie jemand beklagt. Und wer glaubt, dass er Grund zur Klage hätte, der möge es mir bitte sagen. Ich bin immer ein Freund davon, dass man Ross und Reiter nennt, dass man nicht einfach pauschal sagt, wochenlang Rassismusdebatte, jetzt haben wir was Neues, jetzt kommt eine wochenlange Sexismusdebatte. Ich wäre wirklich für eine Konkretisierung dankbar. Ich persönlich kann mich in der Politik nur an einen Vorgang erinnern, neben der Causa Rainer Brüderle und Laura Himmelreich. Das war Jürgen Trittin, der vor einigen Jahren im Anschluss an eine Rede im Bundestag einer Kollegin aus der eigenen Fraktion intensiv nachgeschaut hat, mutmaßlich an einer Stelle, wo man dann doch nicht hingucken sollte als Mann. Da gab es kurz Aufregung, aber Jürgen Trittin ist von den Grünen und damit war mir klar, das ist nach ein paar Tagen vorbei, das gibt kein Nachspiel und genauso war es auch.
Gibt es irgendetwas in Ihrem politischen Leben und auch wie Ihre Partei mit Frauen umgegangen ist, wo Sie sagen, das würde ich heute vielleicht anders machen? Sie waren so lange im Bundestag und es hat sich natürlich geändert, weil viele junge Frauen auch in den Bundestag gekommen sind. Gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen, würde ich heute anders machen?
Nein. Den gibt es nicht, weil ich Menschen nie nach Geschlecht, nach Alter, nach Hautfarbe, Religion und Staatsangehörigkeit beurteilt habe, sondern nur nach ihrem Verhalten und nach ihrem Charakter.
Frau Schäble.
Ja, das ehrt Herrn Bosbach ja auch und ich würde ihn ja auch so wahrnehmen, aber das kann doch nicht dann der Gradmesser dafür sein, was wir in der Gesellschaft trotzdem erleben. Und das eine zu sagen, heißt ja nicht, das andere zu negieren. Zu sagen, dass Herr Bosbach und die Mehrheit der Männer natürlich keine Sexisten sind und dass Komplimente sein können und nicht alles gleich Sexismus ist, ist doch das eine. Aber das komplett zu negieren und sagen, ich darf die Männer nicht alle unter Generalverdacht stellen, weil ich von strukturellem Sexismus rede, ist ja das andere. Also wir müssen doch alle miteinander ein Interesse daran haben, dass Ihre Töchter, dass Frauen in einem Deutschland leben, wo sie nicht ständig aufgrund ihrer Weiblichkeit sich hinterfragen lassen müssen, was de facto aber ganz häufig der Fall ist.
Herr May, wenn Sie das hören, dass Herr Bosbach gesagt hat, mir ist noch niemals begegnet, bei mir hat sich nie jemand beklagt, ist es nachzuvollziehen, dass sich Frauen auf jeden Fall beklagen würden, wenn sie ein Problem hätten?
Ich bin Männerforscher, ich würde gerne nicht über Frauen sprechen. Ich denke, wir haben ja ein Männerproblem. Und Herr Bosbach möchte, dass ich das konkretisiere. Ich bin der Wissenschaftler in der Runde, dann habe ich hier eine Zahl für Sie. 91% der Gemeinden und Städte in Deutschland werden von Männern geführt. Also es gibt mehr Bürgermeister, die Thomas heißen, als Bürgermeisterinnen. Die Wirtschaft blockiert Gleichstellung seit Jahrzehnten. 80% aller deutschen Unternehmen werden ausschließlich von Männern geführt. Und in den deutschen Medien ganz genauso. Die Regionalzeitung besonders krass. Hier kommt auf 10 Männer nur eine Frau. Und das heißt, wir brauchen auch keine Frauenquoten. Ich finde, wenn wir von Frauenquoten im Feminismus sprechen, dann fühlen sich Männer, meiner Erfahrung nach, in meinen Workshops nicht angesprochen. Die denken, das hat nichts mit mir zu tun. Das heißt, ich rede gern von Männerlimits. Wir müssen hier Limits setzen. Wir müssen dafür sorgen, dass Männer ihre Männerbünde aufbrechen, diese Männerbünde überhaupt erkennen und diese strukturelle Gewalt im Grunde, dafür sind Männer verantwortlich, nicht die Frauen.
Ja, wobei auch Frau Thiel eben sagt, ist es nicht so, dass die Hauptsache, dass der größte Teil der Männer Sexisten sind. Das ist ja.
Es ist eine strukturelle Sache. Das ist strukturell. Das muss man nicht persönlich nehmen. Toxische Männlichkeit ist eine strukturelle Geschichte, die ich jetzt hier nicht persönlich nehmen muss. Aber ich reproduziere das in meinem privaten Alltag, egal ob ich mit meinen männlichen Freunden in die Kneipe gehe. Ich reproduziere das, wenn ich das nicht aufbreche, bis hin zum Fußballverein, bis zum Kinderzimmer meines Sohnes, der keine weiblichen Vorbilder an der Wand zu hängen hat auf den Postern.
Mhm. Frau Kelle.
Ja, ich frage mich gerade wirklich irgendwie, ob wir im selben Land leben, weil ich das einfach so nicht unterschreiben kann. Und weil genau das, glaube ich, das Problem ist, dass diese Behauptung im Raum steht, dass alleine der Überschuss von Männern in einem Raum, in einem Parlament oder in einem Betrieb automatisch einen strukturellen Sexismus darstellt und dass es uns tatsächlich besser gehen würde, wenn dort genauso viele Männer wie Frauen sitzen, was ja auch hinterfragen würde, ob es eigentlich fair ist, wenn irgendwo 90% oder 100% Frauen sitzen. Das ist ja genau dasselbe. Was wir hier gerade tun, ist, dass wir Zahlen mit Qualität verwechseln oder dass wir aus einem zahlenmäßigen Überschuss sofort ein Problem konstruieren, obwohl das Problem gar nicht da ist.
Das Problem ist aber zum Beispiel da.
Ja. Eine Debatte, die sozusagen einfach nur Parität herstellen will, als wäre die Parität in irgendeiner Form die Lösung aller Probleme. Ich glaube, selbst wenn wir es schaffen würden, in einem Parlament mit Quote oder egal mit welchem Mittel 50% Frauen hinzusetzen, gäbe es immer noch die Sexismusdebatten und gäbe es immer noch Frauen, die sich benachteiligt fühlen. Ich glaube, wir brauchen eher eine Debatte über die Frage, ob wir nicht alle insgesamt viel zu überempfindlich inzwischen geworden sind und wir den normalen Umgang verlernt haben.
Ja, ich würde gerne, also wenn wir auf die Politik schauen und die Frage der Verhältnismäßigkeit, Herr Bosbach, in Ihrer Fraktion, in der CDU, im Bundestag, in der Sie jetzt nicht mehr angehören, sind 20% nur Frauen. Jetzt gibt es in Ihrer Partei eine Diskussion über die Frauen. Quote, genau deshalb, weil es so wenig Frauen sind. Was hindert Frauen, um gleichwertig Anteil zu nehmen an der politischen Arbeit, zum Beispiel ihrer Partei?
Nicht das Recht, sondern der praktische Lebensalltag, in dem es Frauen jedenfalls sehr, sehr häufig viel schwieriger haben als Männer, alle Herausforderungen und Aufgaben unter einen Hut zu bringen. In der CDU ist der Mitgliederanteil von Frauen bei etwa 25-26%. Und ich habe das selber erlebt bei meiner Nachfolge. Als ich nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidiert habe, wurde eine Nachfolgerin, ein Nachfolger gesucht. Es gab 4 Bewerberinnen und Bewerber, eine Frau, 3 Männer. Gewählt wurde der Mann. Ich darf mal daran erinnern, dass wir bei Listen, da können wir, so wie es das Quorum in der Partei vorgeht, Männer und Frauen berücksichtigen auf den Listenplätzen. Aber bei den Kandidatenaufstellungen, also wer kandidiert für die Union, für den Bundestag, gibt es ja nur die Entscheidung, entweder eine Frau oder ein Mann. Und es ist vorhin schon richtigerweise erwähnt worden, es sind viel häufiger Männer, die aufgestellt werden als Frauen. Und da der weit überwiegende Teil der Abgeordneten direkt gewählte Abgeordnete sind und nicht über die Landesliste kommen, die Union gewinnt 60-70% aller Wahlkreise bei der Bundestagswahl, ist das ein Grund, warum Männer überrepräsentiert sind.
Heißt das, Sie sind für ein Männerlimit dann?
Nein, ich bin dafür, dass wir das Quorum, was wir jetzt haben, beibehalten. Okay. Es sollen doch die Mitglieder oder die Delegierten frei entscheiden. Es wird doch nicht von der Parteiführung entschieden. Es wird auch nicht durch eine Satzung festgelegt. Es waren 700-800 Menschen bei der Kandidatenvorstellung. Und dann entscheiden die Mitglieder souverän. Und das halte ich auch für richtig.
Okay. Frau Schäble, Sie treten an, wollen in den Bundestag und treten an in Charlottenburg-Wilmersdorf und haben einen Gegenkandidaten aus der eigenen Partei, nämlich den regierenden Bürgermeister Müller, der auch in einem anderen Bezirk hätte antreten können. Da ist aber tritt Kevin Kühnert an von der SPD. Da gab es weniger Aufregung. Hat das damit zu tun, dass Sie eine Frau sind? Empfinden Sie das so, dass es um diese Kandidatur bei Ihnen mehr Aufregung gibt?
Zunächst einmal ist das ein demokratischer Wettstreit zwischen Michael Müller und mir. Und ich finde, dass mein Recht genauso wie sein Recht ist, in Charlottenburg-Wilmersdorf anzutreten. Und am Ende entscheiden die Mitglieder, wer von uns beiden ins Rennen geht. Der Gegner ist bei der CDU. Ich glaube, das ist total wichtig zu betonen, weil mich es nervt, wenn es heißt, ich trete gegen Michael Müller an oder er tritt gegen mich an. Sondern es ist doch echt in einem demokratischen Land. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil meine Eltern eben aus einer Region kommen, wo das nicht möglich ist, wo ich vielleicht im Gefängnis säße, wenn ich diesen Schritt gegangen wäre. Es muss doch in einem demokratischen Land normal sein, in einem demokratischen Wettstreit diesen Weg zu gehen und dann zu kandidieren.
Meine Frage war ja, ob Sie anders betrachtet werden, weil Sie als eine Frau da sind.
Ich weiß nicht, ob ich anders betrachtet werde. Ich habe das jedenfalls für mich so wahrgenommen, dass es außerhalb jeder Fragestellung war, ob ich antrete oder nicht. Also es war total für mich richtig. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, tue ich der SPD gut? Und das war die einzig relevante Frage. Und ja, ich täte der SPD gut, wenn ich diesen Wahlkreis anführen dürfte für die nächsten Bundestagswahlen. Das ist die einzig relevante Frage. Und ausweichen war für mich überhaupt gar keine Option. Was die andere Seite dabei dachte und sah und welche Erwartungshaltung da vorherrschte, das weiß ich nicht, müsste man die andere Seite fragen.
Herr May, was müsste man tun, damit solche Äußerungen, wie wir sie gesehen haben am Wochenende von Herrn Lindner, die für so viel Aufregung sorgen, damit Herrn Lindner sowas gar nicht mehr passiert?
Wir müssen diese Männerbünde aufbrechen. Wir müssen Männer überhaupt erstmal ins Bewusstsein rufen, dass sie sich in diesen männlichen Monokulturen bewegen.
Männerbünde klingt negativ, aber Frauensolidarität wäre was positiv wäre.
Also, ich finde, Männerbünde klingt überhaupt nicht negativ. Ich finde, das ist negativ.
Sie haben es jetzt negativ gesagt.
Okay, klar. Ja. Weil es alles dominiert. Es dominiert unsere Gesellschaft. Wir müssen das aufbrechen. Wenn wir strukturell nicht daran gehen, dann wo sind die Männer, die sich für Frauenrechte einsetzen? Wo sind die? Ich kann das nicht sehen, dass Männer sich in relevanter Zahl seit 2017, seit MeToo, an der Feminismusdebatte beteiligen. Wo sind die? Ich kann das nicht erkennen. Und warum stehen bei Lindner, warum stehen die Männer hinter Lindner in dieser männlich dominierten Partei nicht auf und protestieren dagegen, was er gesagt hat?
Das hätten Sie sich gewünscht.
Natürlich, das fände ich als selbstverständlich.
Ich glaube, das ist wirklich ein Knackpunkt. Wir Frauen werden diesen Kampf allein nicht gewinnen, sondern es kann nur in Solidarität und gemeinsam mit den Männern gehen, wenn wir diese Herausforderung überhaupt in den Griff bekommen möchten.
Wenn Sie aber sagen Kampf, dann klingt das so, als wollten Sie Männer gegen Frauen in Stellung bringen. Das meinen Sie aber nicht.
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Es geht doch nicht um einen Kampf der gegen den, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam am Ende das Beste in diesem Land erreichen. Und zwar, dass Frauen gleiche Rechte haben. Und das ist, glaube ich, irgendwie sollte selbstverständlich sein. Und dass wir darüber diskutieren, dass Frauen immer noch um Gleichberechtigung kämpfen in einem Deutschland. Ich meine, das ist irgendwie schon auch ein Armutszeugnis.
Aber diese männlichen Monokulturen, die halten dicht. Das sind Schweigekulturen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Das sind Blockadekulturen. Die blockieren im Grunde alle Bewegungen, die hier gerade stattfinden und unsere Gesellschaft voranbringen.
Aber dann machen Sie es konkret. Wen meinen Sie damit?
Ich würde gerne Herrn May darauf antworten.
Bitte?
Ja, Herr May, in allen Ehren, dass Sie sich für die Frauen einsetzen wollen, aber ich glaube, dass wir Frauen grundsätzlich auch alleine eigentlich klar kämen. Und mir ist das immer ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt, wenn Sie sich um Männer Sorgen machen und Männerbünde aufbrechen wollen, dann machen Sie das gerne. Aber ich glaube, dass die Frauen inzwischen deutlich besser alleine klarkommen, als sie vielleicht glauben. Und genau genommen empfinde ich das eher immer noch viel mehr degradierend, wenn Männer jetzt glauben, sie müssten uns über die Straße helfen. Es ist vielleicht genau das, was wir nicht haben wollen, sondern dass sie einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass wir da sind und dass wir unseren Weg schon gehen wollen und auch gehen werden, ganz egal, was Männer dazu sagen. Und ich glaube, die Debatte ist inzwischen schon völlig anders gekippt. Wir diskutieren doch schon massiv nur noch aus Frauensicht dieses ganze Thema. Ich sehe gar nicht die Männerbünde, die wir in diesem Thema aufbrechen müssen, weil Männer sind schon lange aus dem Diskurs geworfen worden, wenn es um die Frage geht, wie Männer sein sollen.
Aber da könnten die Männer sich ja wieder reinbringen in den Diskurs.
Allein die Behauptung auch in der Sendung, dass wir quasi ständig gegen toxische Männlichkeit, gegen strukturellen Sexismus, gegen Männerbünde, die schlecht sind, dass das alles aufgebrochen und werden muss und schlecht ist, das ist doch an sich schon eine Behauptung, die zutiefst beleidigend ist und die gerade Männer in ein schlechtes Licht setzt. Mhm. Diskurs, wie ein Mann sein muss, wird von Frauen bestimmt in Deutschland.
Okay, Moment, Frau Kell, ich würde da gerne Herrn Bosbach nochmal zuhören. Herr Bosbach, haben Sie den Eindruck, dass Frauen jetzt so viel dominanter sind und den Männern sagen, wie sie zu sein haben und dass Männer sich einfach jetzt nicht mehr frei bewegen können, weil sie immer Angst haben müssen, dass sie vielleicht von Frauen diskriminiert werden?
Ach nö, also da mache ich mir an der Ecke wirklich keine Sorgen. Ich mache mir eher eine andere Sorge, dass niemand mehr mal richtig gerade ausspricht, mal umgangssprachlich formuliert einen raushaut, weil es ja in Deutschland 2020 nicht mehr darauf ankommt, was man tatsächlich gesagt hat oder wie man es gemeint hat. Es kommt ja nur noch darauf an, was man aus einem Satz machen kann. Wir haben mittlerweile alle eine Schere im Kopf, weil jener panische Angst davor hat, dass in wenigen Minuten das Internet voll ist. Und deswegen gibt es auch den schönen Satz, jeder Satz muss für sich alleine stehen. Wenn der Anfang weggeschnitten wird und das Ende weggeschnitten wird, kann ein ganz schiefer Eindruck entstehen. Und deshalb halten wir uns alle, das gilt für Frauen und Männer gleichermaßen, stark zurück mit Formulierungen oder mit Sätzen, die man missverstehen könnte, wenn man sie unbedingt missverstehen will. Friedrich Merz erlebt das gerade.
Ich wollte gerade sagen, ist ein gutes Stichwort für Friedrich Merz. Auf den wollen wir nämlich auch noch schauen, weil es ja auch darum geht, halt eben, wie man auch, wenn es um Diskriminierung geht, um einen wertschätzenden Umgang. Friedrich Merz wurde gefragt, ob er Vorbehalte hätte, wenn ein Schwuler Bundeskanzler würde. Nein, hat er gesagt, über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht. Ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion? Ende Zitat Friedrich Merz. Dann wurde Bundesgesundheitsminister Spahn gefragt, was er darauf, wie er diese Antwort empfunden hat. Und das hören wir uns kurz an.
Naja, wenn die erste Assoziation bei Homosexualität Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen Sie eher Fragen an Friedrich Merz richten, würde ich sagen.
Gut, das ist die Frage, Herr May. Was für ein Männerbild steckt bei Friedrich Merz dahinter, dass er das so gesagt hat?
Friedrich Merz verkörpert eine ganz, ganz starke traditionelle Männlichkeit, konservative Männlichkeit. Und,
ist das etwas Negatives?
Das ist ich würde schon sagen, dass das was Negatives ist. Es ist zumindest was total aus der Zeit gefallen ist. Es ist was Reaktionäres. Und ich finde auch, was Herr Bosbach, um kurz darauf zurückzukommen, wie Herr Bosbach gerade reagiert, dass das so ein bisschen relativiert hat, alles, was gesagt wird, dass man nichts mehr sagen darf. Ich erlebe das in meinem Workshop so, dass wenn Männer in diese
Ich würde gleich gerne selber sagen, was ich meine und mich nicht falsch interpretieren lassen.
Ich erlebe aber, wenn Männer in diese Abwehrposition gehen, dass sie dann in eine Opferhaltung gehen, die ihnen gerade nicht zusteht und die sie nicht einnehmen müssen. Ich finde, die Männer müssen raus aus dieser Opferhaltung. Männer müssen überhaupt keine Angst haben vor gar nichts. Sie sollten bitte teilnehmen an dem Diskurs und sich mehr informieren.
Herr Bosbach.
Herr Bosbach, wie empfinden Sie ich habe diesen Satz von Friedrich Merz anders verstanden, denn er besteht aus zwei Teilen. Die erste Frage war, können Sie sich einen schwulen Bundeskanzler vorstellen? Und damit hat Friedrich Merz ganz offensichtlich kein Problem. Dann hat er eine generelle Aussage gemacht, die sich abhebt von dem ersten Teil, indem er gesagt hat, die sexuelle Orientierung ist Privatsache. Das geht nur die Beteiligten etwas an, es sei denn, es geht um Kinder Und Pädophilie ist unter keinem Gesichtspunkt etwas, für das er Verständnis aufbringen kann. Im Übrigen gilt das Gleiche auch für mich. Und er hat nicht gesagt, Homosexualität und Pädophilie gehört praktisch zusammen. Das wird ihm jetzt unterstellt. Aber ich gebe sofort zu, es ist sehr interessant zu verfolgen, wie die Debatte läuft. Sie gibt einen Vorgeschmack auf das, was passieren könnte, wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat der Union wird.
Aber der Bundesgesundheitsminister Spahn, der ja offen bekennender Homosexueller ist, verheiratet ist mit einem Mann, er hat es genauso empfunden, dass das in einem Atemzug genannt wurde.
Ja, das kann ja sein.
Ich würde ja gerne Herrn Busbach fragen, was wäre, wenn ein muslimischer Politiker genau das gesagt hätte, vor dem Hintergrund der Debatte, die wir permanent führen? Also dieses Zusammenbringen von Homosexualität und Privatsache und Pädophilie, das geht einfach nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Ich meine, das zeigt ja auch, welches Menschenbild jemand hat. Ja? Und ich stelle mir wirklich vor, ein muslimischer Politiker hätte genau das gesagt, Herr Bosbach. Und Sie sind ja ein ehrlicher Politiker. Und ich schätze ja Ihre Offenheit und Ihre Klarheit in ganz vielen Positionen. Was würden Sie dann auch noch sagen und rechtfertigen, naja, er hat das nicht ganz genau gemeint und es waren zwei verschiedene Sätze, sondern würden genau das sagen, was es ist. Und zwar, dass es einfach nicht zusammengehört. Dass sich ein Politiker wie Jens Spahn und viele andere dass sie das als Affront empfinden und dass es so nicht geht, das ist ja irgendwie klar.
Mhm. Frau Kelle, wie haben Sie diesen Satz von Herrn Merz empfunden?
Ich würde massiv dafür plädieren, nochmal zu den Fakten zurückzukehren, was den Fall Merz angeht, so wie Herr Bosbach das ja auch richtigerweise zitiert hat. So wie jemand empfindet, heißt noch lange nicht, dass es so gemeint worden ist oder dass es tatsächlich so gesagt worden ist. Wir sehen hier wirklich am Fall Merz ein klassisches Beispiel, wie die Diskursverschiebung im Moment stattfindet, dass wirklich etwas skandalisiert wird, was ganz offensichtlich so nicht gemeint worden ist. Und ich würde mich auch absolut der Einschätzung anschließen, dass Herr Merz hier erst eine sehr spontane, grundsätzliche Antwort gegeben hat, dass er überhaupt kein Problem hat mit einem schwulen Bundeskanzler. Dass er auf eine Nachfrage noch einmal konkretisiert hat, dass grundsätzlich für ihn die Frage der sexuellen Orientierung eines Menschen eine Privatsache ist und dass der Sex Privatsache ist, es sei denn, es geht um Kinder. Und da haben wir doch, glaube ich, hier in der Runde auch, glaube ich, hoffe ich doch jedenfalls Konsens, genauso sehen. Und das Wort Pädophilie hat im Übrigen nicht Herr Merz in die Diskussion gebracht und auch nicht ausgesprochen, sondern das ist das, was ihm anschließend ja unterstellt worden ist, dass er den Zusammenhang hergestellt hat. Und
Frau Kelle, die Tatsache aber, dass Herr Spahn das so empfunden hat, ist ja die Frage, nach woran werden wir gemessen in unseren Aussagen, nach dem, wie es Menschen empfinden und wie wichtig ist das, dass jemand sich angegriffen fühlt dadurch, über den geredet wird.
Das ist genau der Knackpunkt, weil Sie können ja Debatten nicht mehr nur noch führen, wir sind nicht mehr in der Lage, Debatten nur noch an Fakten zu führen, sondern wir sind auf die Gefühlsebene gewechselt und das macht den Diskurs aber schwer und in meinen Augen ist das nicht das Maß der Dinge. Wir können ja im normalen politischen Diskurs, und der reicht ja auch bis hin vor Gerichte inzwischen, wo dann diskutiert werden muss, was ist sozusagen passiert und wie hat ein anderer es empfunden. Das Empfinden ist nicht messbar. Etwas, was der eine als Beleidigung empfindet, findet der andere nicht als Beleidigung. Okay. Wir haben ja dieses Grundphänomen in der Sexismusdebatte genauso, dass manche Dinge, die Männer sagen, anders empfunden werden, je nach Situation.
Das wäre eben genau welcher
Mann es sagt. Also die Empfindung ist kein Gradmesser für eine politische Debatte.
Okay, was wäre für Sie, Herr May, ein Gradmesser, wann etwas sexistisch oder diskriminierend ist? Ist es die Empfindung desjenigen, der es hört? Oder was
der einzige Gradmesser dafür muss sein, dass sich Herr Spahn hier angegriffen gefühlt hat und dass das eine ganz standardisierte, heteronormative, weiße, westliche Männlichkeitsdinge sind, die da zusammengeführt werden. Herr Merz ist in einer absoluten Machtposition, musste das nie in Frage stellen und plaut mit seinen Privilegien in diese Debatte rein und dominiert das und Sexismus, Rassismus, Misogynie, also Frauenhass und geschlechtsspezifisches Lohngefälle, Pay Gap, Care Gap, Das sind alles Dinge, die durch die, die einzig und allein damit zu erklären sind, dass hier Männer in ihren Männerbünden sind und diese Macht halten
aber
wollen.
Aber jetzt schmeißen sie auch alle älteren weißen Herren in einen Topf.
In diesem Fall ja, weil ich hier erlebe gerade, dass das relativiert wird, was Herr Spahn dort empfunden hat. Und damit kann ich nicht d'accord gehen. Ich finde, der Zusammenhang ist absolut klar. Und Herr Merz hat... Das ist einfach das Letzte, was Herr Merz da gesagt hat.
Aber Frau Schäbel, weil ich jetzt das so angesprochen habe, die Frage, haben wir nicht inzwischen wirklich zu schnell zu viel Aufregung insofern, dass man ganz schnell allem einen Stempel aufdrückt, zum Beispiel auch der weiße alte Mann, was man ja auch schon durchaus als diskriminierend empfinden kann.
Ich bin wirklich dafür, dass wir Debatten differenziert führen und nicht ständig in extremen Polen agieren. Und ich finde auch, dass die Diskursfähigkeit dadurch wirklich schwierig wird. Und ich erlebe das ja selber, wenn ich was sage, wie sofort jeder raufspringt und sofort ein Shitstorm entsteht. Aber es gibt einfach Dinge, die gehen einfach so nicht. Das hat nichts mit einer verschärften Diskurs, mit einem verschärften Diskurs oder mit einer Unfähigkeit der Abstraktion oder der Differenzierung zu tun. Das, was Herr Merz gesagt hat, geht nicht. Und Herr Spahn hat das auch als beleidigend empfunden. Ich finde, das ist schon wichtig und das ist schon auch ein Gradmesser dafür. Wenn ich als Frau Sexismus erlebe und der Mann mir sagt, naja, das war nicht sexistisch, aber ich habe das als sexistisch erlebt, dann ist das natürlich ein Gradmesser, nicht nur, aber dann ist das auch relevant dafür, wie die Bewertung am Ende zu folgen hat. Also von daher ist das, ich finde, dass es das eine ist, wenn Männer jetzt daherkommen und sagen, naja, ich darf der Frau nicht mal mehr ein Kompliment machen. Leute, darum geht es nicht. Natürlich kann ein Mann einer Frau Komplimente machen. Natürlich lieben es Frauen wahrscheinlich auch.
Aber es gibt auch viele Männer, die da verunsichert sind, die genau da dann sagen, ich weiß...
Ja, warum sind sie denn verunsichert?
Es gibt keinen Grund, verunsichert zu sein.
Es gibt doch überhaupt keinen Grund, verunsichert. Nein, natürlich... Warum sind Sie denn, wenn Sie, ich finde das total wichtig, dass wir da einen offenen Dialog denn führen und der Mann mir dann sagt oder uns sagt, was verunsichert ihn denn dabei? Wenn er, ich glaube, das hat auch dann wieder ganz viel mit einem Menschenbild zu tun, wenn ein Mann sich unsicher fühlt in dem Moment, wo er einer Frau ein Kompliment macht. Jeder Mann, der normal ist und der, finde ich, sich das...
Was heißt das normal?
Nein, jeder Mann, der finde ich, da ein Frauenbild hat, das von einem chancengleichen, von einer chancengleichen Welt ausgeht, der fühlt sich, glaube ich, total okay, wenn er einer Frau ein Kompliment macht. Der Mann, der daran zweifelt und der eine Schieflage im Bewusstsein hat, der zweifelt vielleicht okay, daran, ob er das darf oder nicht.
Okay, dann gucken wir doch mal, wo wir hinwollen, Herr Bosbach. Trauen Sie sich noch, Frauen Komplimente zu machen? Ich würde Sie so einschätzen, ja. Wo wollen Sie hin? Gibt es was, wo es entspannter werden muss?
Da könnten Sie aber darauf verlassen, dass ich mich da noch traue. Das ist immer die Frage, wie man es macht. Dann sollte es von ehrlichem Herzen kommen und es sollte vor allen Dingen nicht anzüglich oder zweideutig sein. Wenn mir jemand sagt oder sagen würde, Sie gehören doch zu der Kategorie alter weißer Mann, dann falle ich nicht in Ohnmacht, dann bin ich nicht beleidigt, dann würde ich sagen, stimmt. Ich gehe auf den 69. Geburtstag zu. Ich habe keinen Migrationshintergrund, tut mir leid, kriege ich auch nicht mehr. Und ich bin tatsächlich ein Mann. Frau werde ich auch nicht mehr. Da kann ich nur sagen, Alter ist keine Schande und Jugend ist kein Verdienst. Und wer meint, Bosbach gehört aber der älteren Generation an, ja, hat er recht, weiter geht's. Ich habe andere Sorgen.
Gut, Sie sind aber nicht alle so entspannt wie Sie, Herr May. Wie kommen wir zu...
Ja, das ist ja der Fehler. Genau. Wir sollten alle mal ein bisschen entspannter werden.
Ja. Aber wo wollen wir hin? Also, wie kommen wir zu einem entspannten Umgang hin? Es ist ja nicht das gesagt von, ja, hab dich mal nicht so, stell dich mal nicht so an. Also wie kriegen wir es hin, dass man sich eben ja einem wertschätzenden Miteinander umgeht?
Männer müssen sich selbstkritisch ihre eigene Rolle in Frage stellen. Männer müssen an der Care-Arbeit teilnehmen. Männer müssen sich beteiligen am feministischen Diskurs. Sie müssen,
was heißt das?
Sie müssen, denn dass sie sich für Geschlechtergerechtigkeit engagieren müssen, dass sie für Frauenrechte eintreten.
Frau Kelle, das können die Frauen selber, da brauchen die Männer nicht.
Natürlich brauchen sie die Männer nicht. Ja. Ich will auch Frauen nicht sagen, was sie tun sollen, aber ich will den Männern sagen, dass sie selbst nur gewinnen können, wenn sie diese Monokulturen aufbrechen. Weil was ich erlebe hier seit 30 Jahren, ich finde es super schade, dass ich in einer ganz vielen männlich dominierten Subkulturen Umgebung aufgewachsen bin, die eine kulturelle Armut hervorgebracht haben, die sich nur noch im Kreis dreht. Und ich habe mehrere Jahre versucht, den Fokus in Lektüre, Film, Serien auf weibliche Protagonisten zu legen, auf Frauen, auf Drehbuchautorinnen etc. Und mein Blick auf die Welt ist ein komplett anderer. Und ich finde, Männer tun gut daran.
7% der Filme werden von weiblichen Regisseuren
gemacht. Was wir allerdings, der Impact von Hollywood und von HBO, Netflix, Amazon, was uns tagtäglich um die Ohren gehauen wird, die Männerbilder, das sind 90% Drehbuchautoren. Das heißt, wir bekommen hier männliche, meistens christlich dominierte Geschichten erzählt vom abwesenden Vater, vom Sohn, vom Leidensweg des Sohnes etc., Darth Vader. Das sind Sachen, die wir aufbrechen müssen.
Okay, da müsste man was ändern. Genau, Frau Kelle, was würden Sie sich denn wünschen? Was wäre für Sie ein faires, ein entspanntes, ein gleichberechtigtes Miteinander?
Ich glaube, in der Tat das Stichwort Entspannung und das Stichwort auch Humor ist möglicherweise deutlich hilfreicher in diesem gesamten Kontext als jede Regel oder als jeder Versuch, irgendwelche Strukturen oder neue Regeln aufzubauen. Dass gerade das Zwischenmenschliche lebt ja davon, dass es auch das Zweideutige hat. Wenn wir dieses Zweideutige nicht mehr zulassen wollen, weil wir sagen, wir wollen gerade auch die Kommunikation zwischen Mann und Frau in feste Regeln pressen, ich glaube, dass wir uns dann alle etwas nehmen gesellschaftlich.
Aber
und
Frau
das
Kelle,
vor allen Dingen, wir können uns etwas nehmen in diesem Bereich.
Aber Frau
Bereich.
Kelle, gerade der Spruch von Christian Lindner, der war zweideutig. Und wenn Sie das so sagen, dann sagen Sie, da sollen wir uns jetzt alle mal locker machen. Vorhin haben Sie gesagt, der war nicht in Ordnung. Aber jetzt, Sie plädieren gerade für zweideutig.
Nein, Moment, da muss ich schon noch mal einhaken. Der Spruch von Christian Lindner war sehr klar, dass er nicht in irgendeiner Form in einem privaten Kontext war und deswegen war er anzüglich und wurde von der Mehrheit auch genauso empfunden.
Er war eindeutig sexistisch, das meine
ich gerade am Anfang. Er hat die Quittung dafür auch sofort gesellschaftlich bekommen. Aber nochmal, wir können für den zwischenmenschlichen Umgang zwischen Männern und Frauen können wir außer guter Erziehung und Respekt, den im Übrigen in der Mehrheit Frauen ja ausüben. Ja? Das heißt, Männer wachsen als kleine Jungs erstmal in einer frauendominierten Welt auf und wir Frauen haben eine ganze Menge in der Hand, wie wir unsere Söhne erziehen. Vielleicht sollten wir davon mehr Gebrauch machen und ich glaube, dass wir dann wieder zu einem ganz entspannten Verhältnis kommen können. Wir haben als Frauen eine Menge in der Hand. Ich würde aber davor warnen.
Ganz kurz, heißt das denn, es war mal entspannter als jetzt?
Weiter kultivieren, weil das vergiftet den Diskurs genauso wie Männer, die sich schlecht benehmen.
Okay.
Ich finde, die Diskussion geht gerade in eine falsche Richtung. Womit wir uns beschäftigen müssen, um auch Sexismus zu begegnen, ist, dass wir eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. Dass wir die Sorgearbeit nicht nur von Frauen geleistet werden muss. Dass Frauen in Führungspositionen kommen. Dass wir eine Quote haben. Dass das Parlament weiblicher wird. Nicht, weil wir Frauen besser sind, sondern weil es klar ist, Studien belegen das, da, wo es eine 50-50-Regel gibt, da wo Frauen und Männer gleichwertig sind, da funktionieren Dinge auch besser, weil das sich befruchtet, weil es ein besseres Klima ergibt. Ein männerdominiertes Unternehmen ist schlechter als ein Unternehmen, wo Frauen genauso stark sind und das Sagen haben, weil das am Ende nur ein Benefit für alle bedeutet. Das heißt, wir reden nicht darüber, wie entspannt wir miteinander umgehen. Ich bin für ein entspanntes Miteinander zwischen Mann und Frau. Hey, aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist struktureller Rassismus und die Benachteiligung von Frauen in ganz vielen Lebensbereichen. Und die ist Fakt. Und da kann Frau Kelle sagen, was sie will. Das ist Lebensrealität. Das zeigen nackte Zahlen. Also da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Soll sich doch die Zahlen anschauen.
Ja, die Frage ist nur, welche Folge daraus kommt. Ich glaube, Frau Kelle zieht einfach eine andere Schlussfolgerung aus der Tatsache, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Sie empfinden das nicht als eine Diskriminierung.
Frau Tschäbli gesagt hat, ich würde gerne eine Politik machen, die endlich unterscheidet zwischen Frauen mit Kindern und Frauen ohne Kindern, weil wir da möglicherweise tatsächlich Strukturen haben, die endlich verbessert werden müssen. Wir haben uns viel zu lange auf die kinderlose Frau und ihre Karriere konzentriert und haben überhaupt nicht realisiert, dass wir einfach einen zunehmenden Anteil von Müttern haben in allen Strukturen dieser Gesellschaft und dass Mütter schlicht und ergreifend andere Bedürfnisse haben, weil sie vereinbaren müssen, ein Kind und einen Job oder ein Mandat. Und das müssen kinderlose Frauen nicht. Und deswegen müssen wir unsere Politik differenzieren.
Und warum nicht warum dann keine Konzentration auf Männer? Moment mal, Frau Kelle, ich weiß, es ist schwierig, weil Sie zugeschaltet sind, da sind Sie im Nachteil. Warum denn nicht jetzt Männer mit Kindern oder Familien mit Kindern?
Genau. Ja, durchaus auch. Ich bin ja als Mutter von 4 Kindern, bin ich ja einem alleinerziehenden Vater viel näher. mit meinen Problemlagen als einer kinderlosen Frau. Und insofern müssen wir uns aber darauf konzentrieren. Aber wir tun es nicht, sondern wir konzentrieren uns stattdessen auf angeblich strukturellen männliche Probleme und ignorieren das, was wirklich handfest an Problemen da ist. Und da glaube ich, dass wir in der Frauenförderung uns vor allen Dingen auf die Mütter konzentrieren sollten. Okay. Weil alle anderen Frauen mit Verlauf haben schon eine ganze Menge bekommen in diesem Land.
Handfeste Zahl ist auch, wenn ich das noch einfügen darf, dass nicht mehr als 2,3% aller Väter mehr als 12 Monate Elternzeit nehmen.
Okay, gucken wir, dass wir das. Moment, Frau Kell, wir sind am Ende der Sendung. Ich weiß, dass wir hier noch eine Stunde weiter diskutieren können. Vielen Dank, Frau Kelle, vielen Dank, Herr Bosbach, Herr May und Frau Czepli für die Diskussion. Wird uns sicherlich noch öfter mal beschäftigen, auch wenn es hier um die Frauenquote in Unternehmen und all diesen Dingen geht. Das war die Phoenix-Runde heute. Morgen schauen wir noch mal ganz international, wie es in anderen Ländern mit Corona geht. Und es wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.